NDR Info. Echo des Tages.
Das Echo des Tages mit Udo Schmidt. Guten Abend. Wir berichten heute über den Test eines automatischen Gesichtserkennungssystems in Berlin, über die Vorbereitung auf den Dieselgipfel morgen, über das Chaos im Weißen Haus in Washington, über den Mammutprozess gegen mutmaßliche Putschisten in der Türkei und auch darüber, dass Martin Kind den Fußballverein Hannover 96 übernimmt. Automatische Gesichtserkennung, das ist laut Bundesinnenminister Thomas de Maizière ein Mittel, um den Bürgern mehr Sicherheit zu vermitteln. Die Gesichtserkennung, die ab heute am Bahnhof Südkreuz in Berlin an Freiwilligen getestet wird, soll helfen, die Terrorgefahr zu mindern. Auf jeden Fall ruft sie schon jetzt Kritiker auf den Plan. Aus Berlin, Wolf Siebert.
Es ist nur ein kleiner Bereich, in dem die Gesichtserkennungssoftware getestet wird. Vom Eingang der Westhalle des Bahnhofs Südkreuz bis zur Rolltreppe. Blaue und weiße Markierungen am Boden weisen die Benutzer darauf hin. Wer nicht gefilmt werden will, geht über weiß. Die 300 Freiwilligen gehen über blau. Jens Schobranski, Sprecher der Bundespolizeidirektion Berlin.
Wir rechnen, dass der Test so entsprechend läuft, dass wenn diese Personen den Testbereich durchlaufen, erkannt werden, alle anderen Personen, die nicht zu dieser Gruppe gehören, die werden dann sofort vom System gelöscht und nicht weiter erkannt. Und letztendlich wollen wir wissen, wie sicher erkennen die Kamerasysteme und die Systeme für die Gesichtserkennung diese Person und können die zuordnen.
Drei verschiedene Softwaresysteme werden getestet. 100%ige Treffsicherheit hat noch keines geschafft. Ein Hersteller aus Dresden sprach von 93%, je nach Licht- und Bildausschnitt. Deshalb tragen alle Freiwilligen auch einen Transponder. Jens Schobranski.
Den Transponder setzen wir ein, einfach um zu schauen, sind die Personen tatsächlich da gewesen und wurden die von den Kamerasystemen erkannt. Ganz klar, wenn die Systeme kameraseitig das nicht so erfassen, wie wir uns das vorstellen, haben wir immer noch ein Referenzsystem zu schauen, ja, die Person war da, Kamera hat es nicht erkannt, woran lag es?
Dem Pilotprojekt am Bahnhof Südkreuz haben die deutschen Datenschutzbeauftragten zugestimmt, weil alle Teilnehmer ihre Einverständniserklärung erteilt haben. Sollten die Sicherheitsbehörden dieses System aber flächendeckend einrichten wollen, um beispielsweise Gefährder oder aktenkundige Terroristen rechtzeitig erkennen zu können, so müsse man dafür ein Gesetz schaffen. Denn jeder Bürger habe ein Recht auf Privatsphäre. Wenige Meter vom Bahnhof Südkreuz entfernt stand Ulrich Schellenberg. Der Präsident des Deutschen Anwaltsvereins führte Journalisten eine Gesichtserkennungssoftware vor, in pädagogischer Absicht. Der Jurist nutzte nämlich den Start des Pilotprojekts, um eine gesellschaftliche Debatte über Möglichkeiten und Grenzen moderner Sicherheitstechnik anzustoßen.
Wir denken im Moment nur in die Richtung, wie können wir technische Möglichkeiten zu unserem Schutz aktivieren. Ich meine, wir müssen sehr viel stärker darüber nachdenken, wie wir mit klassischer Polizeiarbeit, die wir unter Umständen noch stärken müssen, wie wir dort bessere Sicherheit für alle Bürger erreichen können, ohne dass wir diesen technischen Überhang haben. Und ich bin mir auch nicht sehr sicher, ob die technischen Möglichkeiten wirklich zu mehr Sicherheit führen.
Am 24. August wird Innenminister Thomas de Maizière öffentlich über erste Ergebnisse des Pilotprojekts berichten.
Wolf Siebert aus Berlin. Morgen sollen auf dem Dieselgipfel in Berlin Konsequenzen aus der Abgasaffäre gezogen werden, sofern sich Politik und Autoindustrie auf Konsequenzen einigen können. Bund und Länder drängen auf eine Lösung, die keine Nachteile für die Besitzer von Dieselfahrzeugen mit sich bringt. Das geht aus dem Entwurf eines Forderungskatalogs hervor, der morgen der Autoindustrie vorgelegt werden soll. Aus Berlin, Dagmar Pepping.
Deutschlands oberster Autolobbyist, der ehemalige Bundesverkehrsminister Matthias Wissmann, signalisierte am Tag vor dem Gipfel Handlungsbereitschaft der Branche. Die Automobilindustrie wolle den Dieselgipfel zu einem Erfolg machen, sagte der Präsident des Herstellerverbandes VDA. Bei der Handlungsbereitschaft gibt es aber Grenzen, machte Wissmann deutlich. Software-Updates, damit die Schadstoffemissionen sinken? Ja. Umrüstungen der Motorenhardware will der Verband der Automobilindustrie morgen auf dem Gipfel in Berlin aber nicht anbieten. Durch Softwareveränderungen könnten die realen Stickoxidemissionen um durchschnittlich mindestens 25% verringert werden, sagte Wissmann der deutschen Presseagentur. Umweltverbände bezweifeln das. Bleibt die Frage, ob die Vertreter der Bundesregierung und der Länder auf dem Dieselgipfel den Herstellern diese teureren Hardwareveränderungen abverlangen. Der Dieselgipfel werde nichts bringen, sagt Herbert Behrens von der Linkspartei, der ehemalige Vorsitzende des Bundestagsuntersuchungsausschusses zum Abgasskandal.
Weil eben die falschen Leute am Tisch sitzen. Es fehlen die Verbraucherinnen und Verbraucher, die betrogen worden sind. Es fehlen diejenigen, die durch massive Stickausstöße in den Städten von Dieselfahrzeugen massiv in ihrer Gesundheit gefährdet sind. Ein Gipfel in dieser Zusammensetzung kann überhaupt nichts bringen, obwohl er dringend nötig ist, jetzt stattzufinden.
Der Bund und die neuen vertretenen Länder arbeiten noch an einem gemeinsamen Forderungskatalog an die Autohersteller. Die Feinabstimmung läuft. Klar scheint, dass Volkswagen, Daimler und Co. die Kosten für Nachrüstungsmaßnahmen tragen sollen. Außerdem will die Politik vermeiden, dass den Besitzern durch die Nachrüstungen an ihren Autos Nachteile entstehen. Beispielsweise durch einen höheren Kraftstoffverbrauch. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt von der CSU wies am Tag vor dem Dieselgipfel Kritik zurück. Die Politik habe bei Deutschlands Schlüsselindustrie nicht ausreichend hingesehen.
Ich stehe für Kumpanei definitiv nicht zur Verfügung. Ich habe immer gesagt, es gibt Partnerschaft zwischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Das ist die Grundlage der sozialen Marktwirtschaft. Da muss man vielleicht auch mal jeden dran erinnern, der immer gleich von Kumpanei reden will.
Offenbar vom Tisch sind staatliche Kaufanreize für neue, saubere Fahrzeuge. Eine Idee, die Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil von der SPD und Bayerns CSU-Regierungschef Horst Seehofer ins Spiel gebracht hatten. Morgen sei nicht der Tag, an dem der Staat Forderungen der Automobilindustrie entgegennehme, betonte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet von der CDU, der ebenfalls am Dieselgipfel teilnimmt. Stattdessen könnte die Politik die Hersteller auffordern, eigene Anreizprogramme aufzulegen, damit Besitzer älterer Dieselfahrzeuge zu moderneren Modellen oder zu Elektroautos wechseln. Klar ist vor allem eines: Ein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge wollen alle Teilnehmer verhindern.
Dagmar Pepping aus Berlin. Wie umgehen, wie letztlich klarkommen mit den tausenden Menschen, die weiterhin aus Afrika über das Mittelmeer vor allem nach Italien flüchten? Und wie den Flüchtlingen helfen, die katastrophale Verhältnisse in ihren Heimatländern hinter sich gelassen haben? Italien plant jetzt einen Marineeinsatz vor der libyschen Küste, dem Land, von dem aus die meisten Afrikaner die gefährliche Reise über das Mittelmeer antreten. Über die Pläne, von denen nicht ganz klar ist, wie genau sie mit Libyen abgesprochen sind, berichteten heute in Rom Außen- und Verteidigungsminister. Mit den Hilfsorganisationen, die Schiffbrüchige retten, konnte gestern Abend keine Einigung erzielt werden. Aus Rom Jan-Christoph Kitzler.
Die Flüchtlingskrise ist nach wie vor ungelöst und es ist völlig unklar, wie es auf dem Mittelmeer weitergeht. 6 von 9 Nichtregierungsorganisationen, die inzwischen einen Großteil der Migranten auf dem Mittelmeer in Seenot retten, haben es abgelehnt, einen Verhaltenskodex der italienischen Regierung zu unterschreiben. Im Anschluss der Beratungen hieß es aus dem Innenministerium in Rom, diese Organisationen stünden nun außerhalb des Systems zur Rettung auf dem Meer, was immer das heißt. Gabriele Eminente von der Organisation Ärzte ohne Grenzen in Italien ist sich da auch nicht sicher. Grundsätzlich ändert sich erst einmal gar nichts. Es gibt nationales und internationales Recht, um Rettungs- und Sucheinsätze auf dem Meer zu regeln. Wir haben uns immer daran gehalten, das ist alles schon klar reguliert. Wir haben keine Ahnung, was die Konsequenzen sein könnten. Wir hoffen natürlich auch, es gibt keine, aber das werden wir sehen. Gestern bei der 3. und letzten Verhandlungsrunde über den Verhaltenskodex waren nur noch 3 NGOs erschienen. Die meisten lehnen vor allem 2 Punkte ab. Eine mögliche Präsenz von Polizeikräften an Bord der Rettungsschiffe und das Verbot, Migranten auf hoher See auf andere Schiffe umzuschiffen. Denn das würde für die NGOs mehr Fahrzeit und weniger Zeit für die Rettung im Einsatzgebiet bedeuten. Auch Titus Molkenbuhr von der deutschen Organisation Jugend rettet, war bei den Beratungen dabei und hatte am Ende nicht unterschrieben.
Die Herren des Innenministeriums haben sehr klar gemacht, dass sich durch die Nichtunterschrift auf jeden Fall etwas ändern müsste. Wir können aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehen, was das sein wird. Wir werden uns weiterhin auf das Seerecht, auf die internationalen Flüchtlingskonventionen berufen in unserer Arbeit. Und wir hoffen, dass das nicht sabotiert wird durch die Europäische Union.
Italien könnte den NGOs, die nicht kooperieren, nun das Leben schwerer machen, zum Beispiel in Form von schärferen Kontrollen ihrer Schiffe. Auch welche Häfen diese Schiffe auf Anweisung des Einsatzzentrums der Küstenwache in Rom ansteuern dürfen, ist noch unklar. Derweil plant Italiens Regierung schon mit Einsätzen in Libyen, um die Zahl der Migranten, die sich in Richtung Europa aufmachen, schon dort zu verringern. Darüber hat heute das Parlament in Rom beraten. Außenminister Angelino Alfano.
Noi abbiamo fatto una strategia ad ampio raggio.
Wir haben eine breit angelegte Strategie, libysche Grenzen, die den Strom der Migranten verringern, Abkommen mit den Stämmen und Operationen im Süden Libyens, um die Ankünfte in Libyen schon jenseits der Grenzen zu regeln. Und zum ersten Mal gibt es eine Anfrage, basierend auf dem Vertrauen der Regierung Sarraj, dass unsere Marineeinheiten eingreifen. Der Einsatz italienischer Schiffe innerhalb der libyschen Hoheitsgewässer könnte die Einsätze der NGOs, die außerhalb operieren, überflüssig machen, so das Kalkül. Doch ob und wann es dazu kommt, ist unklar. Von Seiten der international anerkannten Regierung in Tripolis, die nur einen kleinen Teil des Landes unter Kontrolle hat, kam bereits ein Dementi. Auch deshalb sagte Italiens Verteidigungsministerin Roberta Pinotti,
tutte le attività si svolgeranno sulla base delle esigenze.
Alle Aktivitäten passieren auf der Grundlage des von der libyschen Regierung formulierten Bedarfs und in sehr enger Abstimmung. Es wird keine Einmischung und keine Verletzung der libyschen Souveränität geben. Die nächsten Tage werden möglicherweise schon zeigen, wie es auf dem Mittelmeer weitergeht. Die Nichtregierungsorganisationen planen erst einmal mit der Fortsetzung ihrer Rettungseinsätze. Denn auch das ist klar, Migranten, die sich von Libyen aus auf den gefährlichen Weg nach Europa machen wollen, gibt es immer noch sehr viele. Rund 95.000 haben es seit Jahresbeginn nach Europa geschafft. Mehr als 2.200 sind seitdem auf der gefährlichsten Flüchtlingsroute der Welt ums Leben gekommen.
Jan-Christoph Kitzler aus Rom. Italien plant, Flüchtlinge im Mittelmeer bereits in libyschen Hoheitsgewässern zu stoppen und zurückzuschicken. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius schlägt vor, Flüchtlinge in Zentren in Libyen aufzunehmen. Die Angst vor immer mehr Flüchtlingen in Europa ist groß. Italien ist überfordert. Björn Blaschke in unserem Studio Kairo. Ist es denn überhaupt sinnvoll, Flüchtlinge an der libyschen Küste zu stoppen?
Nee, das ist ja der letzte Schritt an der Küste. Das heißt, das ist der Endpunkt von Afrika. Die Flüchtlinge haben dann schon eine große Strecke hinter sich und es sind ja überwiegend keine Flüchtlinge aus Libyen. Also aus libyscher Sicht zumindest ist es sinnlos, sie erst an der Küste zu stoppen, sondern libysche Politiker, die Gewissen haben, die sagen, nee, eigentlich müsstet ihr sie ja im Süden des Landes, bevor sie nach Libyen überhaupt kommen, schon stoppen, damit sie gar nicht erst hier von Menschenhändlern hingeschleppt werden, versklavt werden und so weiter. Und die Frage ist halt auch, wie man das eigentlich machen will in Libyen. Also wann immer man jetzt hört, Flüchtlingslager sollen in Libyen aufgebaut werden, wie soll das aussehen? Sollen da Truppen anlanden und an Landsturm Lager aufbauen und sie dann gegen Milizionäre, die da eben aktiv sind, schützen? Das ist für mich die andere große Frage.
Sie selber waren ja in Libyen, Sie haben sich die Unterbringung von Flüchtlingen dort angeschaut. Ist es eher sinnvoll oder eher menschenverachtend zu fordern, wie es ja Boris Pistorius aus Niedersachsen tut, dass die Flüchtlinge in Libyen untergebracht werden, möglicherweise ja in mit europäischem Geld eingerichteten Unterkünften?
Also die Unterkünfte, die es gibt, in denen Flüchtlinge jetzt eingefahren werden, muss man sagen, das sind Unterkünfte, die sind errichtet worden als letztlich Internierungslager. Das sind Leute, die sind aufgegriffen worden und sollen abgeschoben werden aus Libyen. Das sind also keine Flüchtlingslager. Es sind tatsächlich Gefangenenzentren, so heißen sie ganz offiziell. Die anderen Lager, die es gibt, sind Lager, die sind eingerichtet worden von Menschenhändlern. Das sind sogenannte Human Farms, also Menschenfarmen. Da werden die durchgeschleust, zum Teil eben zwangsprostituiert, zu Sklaven gemacht und so weiter. Ansonsten gibt es keine Flüchtlingslager in dem Sinne, wie wir sie kennen. Die müssten also von der EU aufgebaut werden oder von wem auch immer. Und die müssten eben genau so quasi exterritorial sein, weil in diesem Staat Libyen gibt es keine eigene nationale Sicherheitsstruktur. Es gibt keine Armee, es gibt keine funktionierende Polizei. Da sind Milizen, und zwar hunderte verschiedenster Milizen mit verschiedensten Ideologien aktiv, die gegeneinander antreten.
Gespräche in Rom, Gespräche in Libyen in diesen Tagen. Gibt es denn überhaupt eine Lösung mit Libyen, diesem ja beinahe gescheiterten Staat? Sie haben es ja eben gesagt, in einem Staat, der ja eigentlich auch nur Transitland ist. Kann es da überhaupt eine Gesprächslösung geben?
Ich glaube, mit Libyen erstmal nicht. Man kann sich mit denen einigen. Die Autoritäten, die es gibt, haben aber letztlich nicht so viel Autorität, dass sie durchgreifen können. Und also meine ich, dass die Gespräche südlich von Libyen geführt werden müssten. Eben tatsächlich im Subsahara-Bereich mit den Staatsführungen von Niger und so weiter, auf dass man dort Lösungen findet und die Flüchtlinge gar nicht erst nach Libyen kommen.
Björn Blaschke aus Kairo. Im Weißen Haus ist die Halbwertszeit politischer Karrieren inzwischen bedenklich gesunken. Während mit dem Ex-General John Kelly ein neuer Stabschef sein Amt angetreten und die ambitionierte Aufgabe übernommen hat, die Arbeit des Weißen Hauses zu koordinieren, ist Donald Trumps Kommunikationschef Anthony Scaramucci seinen Job nach gerade einmal 10 Tagen bereits wieder los. Offiziell ist er zurückgetreten. Wahrscheinlicher ist, dass er wegen unmöglicher Äußerungen gehen musste. Aus Washington, Antje Passenheim.
Die Tage des Bullshits sind vorbei, soll ein Mitarbeiter des Weißen Hauses gesagt haben. Alle Augen geradeaus. Sie richten sich auf den neuen Stabschef. Der General wird aufräumen, das glaubt auch Jeremy Bash, der Kelly aus Tagen kennt, in denen er selber Stabschef beim ehemaligen Verteidigungsminister Panetta war.
John ist diszipliniert, er war ein Marine, er glaubt an die Kommandokette und seine Hauptmission ist es, Ordnung in das Chaos im West Wing zu bringen.
Um das zu tun, soll Kelly bereits am Wochenende klargemacht haben, dass er mit einem Kommunikationschef Scaramucci nicht zusammenarbeiten kann, so der Fernsehsender CNN. Und zwar nach dessen Entgleisungen über Mitarbeiter des Weißen Hauses. Kellys Vorgänger bezeichnete er als paranoiden Schizophrenen, Trumps Chefstrategen Bannon mit noch vulgärerem Zündstoff. Ein Kommunikationschef mit derartiger Wortwahl sei eine zu große Bürde für den neuen Stabschef, so das Weiße Haus. Erster Punkt für Kelly, meint Bash.
Well, I think he gets high marks for pushing out Anthony Scaramucci. In some ways, Kelly is the anti-Mooch.
Kelly ist der Anti-Mooch, so Bash, unter Anspielung auf Scaramuccis Spitznamen. Der Mooch, was übersetzt so viel wie Schnorrer oder Herumlungerer heißt, er wurde nach seiner Entlassung beim Abendessen im Restaurant von Trumps Hotel in Washington gesehen. Die Drehtür im Weißen Haus ist in Washington zum geflügelten Wort geworden. Das atemberaubende Personalkarussell des Präsidenten soll Kelly nun bremsen, meint auch der demokratische Senator Dick Durbin.
He is in a position where he can stabilize this White House. That's good for this country.
Er ist in der Lage, das Weiße Haus zu stabilisieren. Das ist gut für dieses Land. Kein Chaos im Weißen Haus, hatte Präsident Trump noch getwittert. Sein Wunsch nach Ruhe trat jedoch auch heute nicht ein. Die Washington Post bringt das zweite Dauerthema zurück auf die Tagesordnung: Trumps Russland-Kontakte und die Ermittlungen gegen seinen Sohn. Dem Bericht zufolge steckt der Präsident persönlich hinter einer Stellungnahme seines Sohnes Donald Jr. zu den Drähten nach Moskau. Die Erklärung zu einem Treffen mit einer russischen Anwältin während des Wahlkampfs hatte sich im Nachhinein als irreführend erwiesen. Den Text soll Trump auf dem Rückflug vom G20-Gipfel in Hamburg diktiert haben. Bei dem Treffen mit der russischen Anwältin sei in erster Linie über ein Programm zur Adoption russischer Kinder gesprochen worden, so hieß es in der ersten Stellungnahme von Donald Trump Jr. Unter wachsendem öffentlichen Druck hatte er danach aber eine Reihe von E-Mails veröffentlicht. Sie belegten, dass es bei dem Treffen in Wirklichkeit tatsächlich darum ging, Munition für den Wahlkampf gegen Rivalin Hillary Clinton zu bekommen.
Antje Passenheim. Das Kommen und Gehen im Weißen Haus könnte für Dynamik und Kreativität stehen. Könnte. Realistischer ist die Annahme, dass rund um den US-Präsidenten Machtkämpfe toben und zeitweise Chaos herrscht. Jan Böscher aus Washington kommentiert.
So muss ein Neuanfang aussehen. Nach einer Chaoswoche, die alle Probleme in Trumps Weißem Haus offenlegte, hat der neue Stabschef John Kelly auf den Tisch gehauen. Er hat von der wilden Truppe Trump-Berater verlangt, dass sie sich ihm unterordnet und zumindest formell haben sogar Trumps Tochter und Schwiegersohn eingewilligt. Kelly hat darauf gedrängt, dass der neue Kommunikationsdirektor Anthony Scaramucci geht, bevor er überhaupt offiziell anfangen konnte. Scaramuccis Abgang nach nur wenigen Tagen hatte den Eindruck verschärft, das Weiße Haus wisse nicht, was es will. Langfristig hat Kelly damit seinem Präsidenten aber ein großes Geschenk gemacht. Scaramucci war das, was man auf Englisch eine Loose Cannon nennt, eine Kanone, die ungehindert über das Deck des Regierungsdampfers rollte und niederriss, was sich ihr in den Weg stellte. Scaramucci war wie der Präsident, laut, selbstverliebt und völlig überzeugt von Trump. Das fand der Präsident attraktiv, bis es ihm offenbar selbst zu viel wurde. Seine Mitarbeiter sollen ihn scheinen lassen und nicht selbst im Rampenlicht funkeln. Über solche Befindlichkeiten kann man lächeln. Klar ist aber, dass Scaramucci der falsche Mann war, um die komplexe Kommunikationsstrategie eines Weißen Hauses zu entwickeln und zu steuern. Der neue Stabschef Kelly muss es jetzt schaffen, seinem Präsidenten einen Kommunikationsexperten an die Seite zu stellen, der das Handwerk versteht. Das Weiße Haus braucht eine Kommunikationsstrategie, die einer komplizierten öffentlichen Figur wie Donald Trump gerecht wird. Wenn Kelly das erreicht, dann war das die ganze Aufruhr und das Chaos der vergangenen Tage wert.
Jan Bösche kommentierte. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. In der Türkei hat heute der bislang größte Prozess gegen mutmaßliche Beteiligte des gescheiterten Militärputschs vom Juli des vergangenen Jahres begonnen. 486 Verdächtige müssen sich vor einem Gericht nahe der Hauptstadt Ankara verantworten. Präsident Erdogan geht seit Monaten rigide gegen mutmaßliche Putschisten vor. Er wirft der Gülen-Bewegung vor, hinter dem Putschversuch zu stecken. Aus Istanbul Katharina Willinger.
Am ersten Prozesstag waren lediglich 45 der 486 mutmaßlichen Putschisten vorgeladen. Einer nach dem anderen wurde am Morgen ins Gerichtsgebäude gebracht, jeweils in Begleitung von zwei Sicherheitsbeamten. Der Prozess findet unter großen Sicherheitsvorkehrungen statt, in Gerichtssälen, die im Frühjahr eigens für die anstehenden Prozesse erbaut worden waren. Auf dem Gelände des Gefängnisses, in dem ein Großteil der Angeklagten auch einsitzt. Als Nebenkläger tritt auch die Regierungspartei AKP auf. Zum Prozessauftakt war auch der stellvertretende Parteivorsitzende Hayati Yazıcı erschienen.
Heute beginnt in Bezug auf den Putschversuch einer der wichtigsten Prozesse. In der Nacht vom 15. auf den 16. Juli haben die Putschisten den Luftwaffenstützpunkt Akıncı als Hauptquartier benutzt und den Putschversuch von dort aus koordiniert.
Konkret geht es um die Ereignisse auf dem Luftwaffenstützpunkt Akıncı, der als damaliges Hauptquartier der Putschisten gilt. Angeklagt sind nicht nur Militärs, sondern auch mutmaßlich wichtige Köpfe der Bewegung um den islamischen Prediger Fethullah Gülen. Er selbst soll der Drahtzieher des Putschversuchs gewesen sein. Auch er steht seit heute vor Gericht, zumindest in Abwesenheit. Denn seit 1999 lebt Gülen in den USA, die ihn bislang nicht ausgeliefert haben. Wie vielen der Angeklagten droht ihm lebenslange Haft. Für einige der Menschen, die sich vor dem Gefängnisareal versammelten und zum Teil auch Angehörige in der Putschnacht verloren haben, ist diese Strafe nicht genug.
Wir haben diesen Strick hier mitgebracht heute. Solange dieser Strick nicht um deren Hals geschlungen wird, finden weder wir noch die Familien der Märtyrerseelen Frieden. Wir wollen die Todesstrafe. Der Strick ist schon mal da.
Polizeibeamte hielten die aufgebrachte Menge zurück. Schon an Tag 1 zeigte sich der Prozess für alle Beteiligten eine logistische und personelle Herausforderung. Im Laufe des Tages wurden zudem einige Petitionen eingereicht von potenziellen Nebenklägern, die am Prozess teilnehmen möchten. Darunter auch Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan, das Verteidigungsministerium und einzelne Abgeordnete der Oppositionsparteien CHP und HDP. Bis Ende August ist der Prozess zunächst angesetzt. Ob bis dahin auch schon Urteile stehen werden, bei 486 Angeklagten, eher unwahrscheinlich.
Katharina Willinger aus Istanbul. In Venezuela spitzt sich die Lage nach den Protesten gegen Präsident Maduro weiter zu. Heute wurden zwei führende Oppositionspolitiker festgenommen. Maduro macht damit deutlich, dass er alles daran setzt, seine Macht zu festigen, obwohl inzwischen ein Großteil der Bevölkerung gegen ihn ist. Aus unserem Studio in Mexiko, Anne-Katrin Mellmann.
Videos von den Verhaftungen kursieren im Internet. Nachbarn des Bürgermeisters von Caracas, Antonio Ledesma, zeichnen mit ihren Mobiltelefonen auf, wie er im Schlafanzug vom Geheimdienst aus seiner Wohnung geholt wird. Ledesma stand unter Hausarrest. Lilian Tintori, die Ehefrau des Oppositionspolitikers Leopoldo López, veröffentlichte das Video einer Überwachungskamera. Es zeigt, wie López von mehreren Beamten in kugelsicheren Westen zu einem Auto des Geheimdienstes SEBIN gebracht wird. Für López, der erst Anfang Juli aus der Haft in den Hausarrest entlassen worden war, kam der Schritt nicht überraschend. In einer Videobotschaft klang vor einer Woche bereits durch, dass er mit dem harten Vorgehen der regierenden Sozialisten rechnete.
Les digo que si mi convicción.
Wenn meine Entschlossenheit, an der Seite des venezolanischen Volkes für die Demokratie zu kämpfen, zur Folge hat, dass sie mich in eine Gefängniszelle zurückbringen, dann bin ich bereit, dieses Risiko auf mich zu nehmen. Ich werde die politische Verantwortung übernehmen, aktiv an unserem Kampf teilnehmen und bin so wie alle anderen auch bereit, mich den Gefahren auszusetzen. López ist eine Symbolfigur der Regierungsgegner. Nach der Protestwelle von 2014 mit mehreren Toten wurde ihm der Prozess gemacht.
Angeblich habe er die Gewalt provoziert. Das Urteil: 13 Jahre und 9 Monate Gefängnis. Die sozialistische Regierung begründete die erneute Verhaftung von López und Ledesma damit, beide hätten die Auflagen des Hausarrests verletzt, indem sie Videobotschaften veröffentlichten. Vertreter der Regierung hatten in den Tagen vor und nach der umstrittenen Wahl zur verfassunggebenden Versammlung immer wieder damit gedroht, Oppositionspolitiker würden verhaftet, die Immunität von Parlamentariern der Opposition aufgehoben. Das neue Gremium soll noch in dieser Woche seine Arbeit aufnehmen und könnte dann als Ersatz des oppositionsdominierten Parlaments entsprechende Beschlüsse fassen.
Anne-Kathrin Mellmann. Die Beschäftigungslage in Deutschland ist weiterhin sehr gut. Auch wenn die Zahl der Arbeitslosen im Juli wegen der Ferienzeit leicht angestiegen ist, im Vergleich zum Juli vergangenen Jahres ging sie um 143.000 zurück. Damit sind jetzt noch 2,5 Millionen Menschen in Deutschland ohne Arbeit. Zufriedenheit heute in Berlin. Von dort Jens Wiening.
Es sind weiter gute Zahlen, die Arbeitsministerin Andrea Nahles heute kommentieren durfte. Entsprechend gut gelaunt trat sie vor die Presse.
Der Arbeitsmarkt ist weiterhin in ausgezeichneter Verfassung und sehr aufnahmefähig. Vor allem ist die Nachfrage nach Arbeitskräften ungebrochen. Allein bei der Bundesagentur für Arbeit sind 750.000 offene Stellen gemeldet. Und wir wissen, dass das eben nicht alle sind.
Wegen der zahlreichen offenen Stellen sei das Thema der Qualifizierung eins der wichtigsten für die kommenden Jahre. Die Frage ist nur, profitieren alle vom Boom oder liegen die guten Zahlen vor allem am Boom bei Billigjobs und Teilzeitjobs?
Wir haben eine seit 2005 eigentlich eher stagnierende Situation beim Niedriglohnsektor. Die ist seitdem nicht mehr gewachsen. Das heißt, er ist aber auf einem sehr hohen Niveau. Das gefällt mir nicht. Das Zweite ist ganz klar, dass wir auch, wenn wir sehen, dass wir 744.000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse mehr als im Vorjahr haben, dann ist das für mich ein wichtiger Indikator, dass wirklich auch zumindest gute sozialversicherungspflichtige Arbeit und nicht nur Jobs in dem Sinne entstehen.
Trotzdem ist Nahles nicht mit allem zufrieden. Es gäbe zu viele sachgrundlose Befristungen von Arbeitsverträgen, vor allem bei jungen Beschäftigten. Befristungen ohne Sachgrund würde sie gerne abschaffen. Und 200.000 Menschen befänden sich seit Jahren in Arbeitslosigkeit ohne feste Aussicht auf einen Job. Über staatlich finanzierte und sinnvolle Arbeit in Kommunen würde sie diese Menschen gerne an den Arbeitsmarkt heranführen. Fakt ist auch, viele Arbeitslose fallen aus der Statistik raus. So die etwa 1 Million Menschen in Weiterbildung oder Ältere, die über 58 Jahre sind und seit einem Jahr kein Jobangebot bekommen haben. Detlef Scheele, seit einigen Monaten neuer Chef der Bundesagentur für Arbeit, weist die Kritik an der Statistik zurück.
Wir berichten ja über die Unterbeschäftigung. Also das ist in jeder Statistik enthalten. Jeder kann sehen, wie viele Menschen arbeitslos sind, wie viele Menschen in Maßnahmen sind und wie viele Menschen über 58 sind. Das ist transparent, gar keine Frage. Und das ist gesetzlich so geregelt. Und da das nun seit vielen Jahren so ist, sollte man es auch so lassen. Denn dann bleibt es zumindest vergleichbar.
In einem Punkt sind sich der Chef der Bundesagentur für Arbeit und die Arbeitsministerin einig. Trotz 13 Milliarden Euro Reserve. Eine Senkung des Beitrags der Arbeitslosenversicherung ist derzeit kein Thema. Erst ab einer Reserve von 20 Milliarden Euro könne man darüber nachdenken. Das sei aber frühestens 2019 der Fall, so Detlef Scheele.
Jens Wiening aus Berlin. Martin Kind, schon bisher der starke Mann beim Bundesligaverein Hannover 96, übernimmt nun die komplette Macht beim niedersächsischen Aufsteiger. Vorstand und Aufsichtsrat des Traditionsvereins haben zugestimmt, die Mehrheit der Anteile an Kind zu verkaufen. Aber nicht alle im Verein sind begeistert. Aus Hannover Helmut Eickhoff.
Der Mutterverein und die Profimannschaft gehören zusammen, sagt Robin Krakau von der Initiative Pro-Verein 1896. Er und seine Mitstreiter wollen verhindern, dass Martin Kind zu viel Einfluss auf Hannover 96 bekommt. Zudem könnten ausländische Investoren den Verein irgendwann mal übernehmen und Hannover 96 kaputt machen, befürchtet Krakau. Laut Martin Kind sei man dagegen aber abgesichert. Wenn ein Gesellschafter seine Anteile verkaufen möchte, könnten immer erst die anderen zugreifen.
Wenn einer abgeben will, haben die anderen ein Vorkaufsrecht. Und jetzt kommt noch additiv dann in der Folge 96 e.V. So wird das ablaufen. Nicht?
Zum Schluss hat also immer der Stammverein, also der e.V., ein Zugriffsrecht. Manager Horst Held kann die Bedenken der Fans verstehen. Man müsse sich mit ihnen austauschen und sie ernst nehmen.
Aber hier geht es ausschließlich und einzig und allein um 96 und es sportlich auf die nächste Ebene zu bringen, konkurrenzfähig zu sein. Ja, wenn man sich den Markt anschaut, werden wir gerade erleben, was für Wahnsinnssummen bezahlt werden und es ist das Ziel ist, 96 weiterzuentwickeln, dann brauchen wir Kapital.
Jetzt muss nur noch die Deutsche Fußballliga zustimmen. Martin Kind rechnet damit, dass bis Ende des Jahres eine Entscheidung steht.
Helmut Eickhoff aus Hannover. Und das war das Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Udo Schmidt.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.